Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Heute schauen wir mal hinter die Kulissen eines Berufes, den viele nur mit Blaulicht und Sirene verbinden, aber selten mit Menschlichkeit, Verantwortung und Partnerschaft. Denn wenn der Piepser geht, beginnt für manche der Ausnahmezustand und für andere der ganz normale Alltag. Sie kommen, wenn andere weinen, schreien, hoffen und sie gehen oft ohne ein Wort. Was bleibt sind Bilder, Geräusche, Emotionen und manchmal auch die Frage, die niemand stellt. In dieser Folge sprechen wir mit zwei Menschen, die genau diesen Alltag leben, beruflich, privat und gemeinsam. Buket, medizinische Fachangestellte, Rettungssanitäterin, Gesundheitsbetriebswirtin, Mutter von zwei Kindern. Matthias, Notfallsanitäter, Praxisanleiter, Höhenretter, Community, Paramedic, in Ausbildung und leidenschaftlicher Papa. Zwei Menschen, zwei Perspektiven. Ein gemeinsamer Blick auf den Rettungsdienst von heute. Wir sprechen über belastende Einsätze und bewegende Momente, Ausbildung und Verantwortung und Systemgrenzen und darüber, wie man zwischen Kinder, Katastrophe und Klinikbüro das Gleichgewicht hält. Ein Gespräch über das, was bleibt, wenn der Einsatz vorbei ist und über das, was wir alle daraus lernen können. Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Jetzt reinhören mit Dr. T und Mr. F und zwei, die wissen, was es heißt, zu helfen, wenn es wirklich zählt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Heute bin ich echt total begeistert darüber. Wir haben zwei ganz besondere Menschen da, die ansonsten in der Welt wahrscheinlich so ein bisschen untergehen. Nicht sie persönlich, sondern ihr Berufsbild und ihr Beruf. Sie sind beide Rettungssanitäter, sind bei Notfällen im Einsatz, sind aber nebenbei auch noch aktiv als, wie man es schon im Intro gehört hat, Community Paramedic. Fachwirtin und Betriebswirtin, haben zwei Kinder, sind sportlich aktiv. Nebenbei braucht man auch noch so einen Ausgleich aus Gamer. Hallo Matthias, hallo Bukas.
Hallo.
Hallo.
Freue mich, dass ihr da seid. Jetzt für mich mal die spannendste Frage, für euch auch zur Info. Mein großer Traum als kleines Kind war, immer Flugrettungsassistent zu werden. Das ist ja schon fast nah dran bei euch, allerdings ohne Hubschrauber. Hat aber tatsächlich auch mehr mit der Sendung Medikopter 117 zu tun gehabt. Warum habt ihr euch entschieden, in den Rettungsdienst zu gehen? Gab es irgendwie einen Schlüsselmoment? Und Matthias, wir machen Ladies first oder lassen deine Frau anfangen.
Bei mir gab es tatsächlich keinen Schlüsselmoment. Ich habe nur gemerkt, dass mir die Medizin sehr viel Spaß macht und dass ich gerne, weil meine damalige Chefin Notärztin war, mit ihr auch mal auf dem Einsatz war, dass ich den Menschen auch helfen möchte, wenn sie in einem Ausnahmezustand sind.
Oh, sehr geil. Wirklich ein toller Moment und so ein Schlüsselmoment, warum, wieso, wirklich toll. Matthias, wie war das bei dir?
Ja, bei mir könnte man, glaube ich, schon einen Schlüsselmoment mit reinbringen. Ich komme so ein bisschen aus dem alpinen Bereich, war in der Bergwacht aktiv. Es war so ein Ehrenamt. Und dahingehend war ich da mal bei einer Großschadenslage mit als Helfer dabei. Das war in Bad Aibling, das Zugunglück damals. Und das war so der Punkt. Ich habe zu dem Zeitpunkt Elektrotechnik studiert, wo ich dann gesagt habe, ja, vielleicht sollte ich doch mal meinen beruflichen Werdegang überlegen und bin dann tatsächlich erstmal in den Freiwilligendienst gegangen, habe meinen Rettungssanitäter gemacht. Und das war so ein bisschen schon ein Schlüsselmoment, wie du das bezeichnen würdest, dass ich da eine 180-Grad-Wende gemacht habe.
Also jetzt können wir auf unserer Zwischenvisite- und Visionliste machen. Wir hatten jetzt schon zweimal den Bankkaufmann drin. Wir hatten auch tatsächlich schon mal einen IT-Studenten und jetzt mit dir tatsächlich Elektrotechnik-Student. Ich finde es toll, dass ihr euch dazu entschieden habt. Wie verlief denn euer Einstieg in den Beruf? War das schwer? Was muss man sich denn darunter vorstellen? Das ist ja jetzt auch kein leichter, sag ich mal, Ausbildungsberuf.
Also mir ist es eigentlich ganz leicht gefallen. Also weil ich sehr gut mit Menschen kann. Da geht es ja vor allem als Rettungssanitäterin um, dass man den Notfallsanitäter assistiert oder den damaligen Rettungsassistenten und dass man eben mit den Patienten gut umgehen kann. Schwierig war es dann eher wirklich bei den Einsätzen und der Umgang, weil ich eine Frau bin. Das war dann so Klischee, die kann ja nichts tragen und auch dem Patienten gegenüber zu erklären, ich schaffe die 120 Kilometer Kollegin auch mit zwei Frauen runter. Genau, das war so für mich eigentlich die größte Hürde.
Es ist ja schon auch interessant, dass es auch in dem Bereich der Medizin so ist, dass es als Frau wieder mal, so wie wir es aus den anderen Folgen kennen, deutlich schwerer ist.
Leider ja. Auch wenn ich mit einem Rettungswagen gefahren bin, hieß es dann, dürfen Sie denn so ein großes Auto fahren? Da fragt man sich dann schon, warum immer diese Vorurteile, nur weil man vielleicht nicht der Norm entspricht, sage ich mal, heißt es ja nicht, dass man den Job nicht ausüben kann.
Die Frage stellt sich für mich immer, was ist denn dann die Norm? Also wer legt denn diese Norm intuitiv fest, dass man solche Behauptungen ausspricht? Wir haben sie auch bei der Folge von der Frau Dr. Heiler gehört, in der Wirbelsäulenfolge, wo gesagt worden ist, können Sie überhaupt einen Reifen wechseln? Wenn Sie Reifen wechseln können, können Sie operieren. Das sind so Punkte, wo ich mir denke, das kann einfach nicht wahr sein. Und das im Jahr 2025, also wirklich schlimm. Matthias, dein Einstieg, wie war's? Wie lief's?
Ja, für mich war der Einstieg über den Freiwilligendienst. Das heißt, so ein bisschen, ja, sozusagen behüteter als jetzt vielleicht ein Direktberufseinstieg. Also wir wurden da schon eher an die Hand genommen. Man wurde durch die Ausbildung, durch den Praktikum und so geleitet. Ich habe erst die Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht, die geht da 3 Monate. Und da hat man schon erst auf dem Krankentransportwagen angefangen. Sie haben ja die, in Anführungsstrichen, Taxifahrten gemacht und ist mit erfahrenen Kollegen gefahren. Also da hat man schon einen guten Einstieg gekriegt. Dann später die Berufsausbildung ist natürlich dann nochmal ein anderes Level, aber auch da ist ja dreigleisig Schule, Klinik und auch auf der Wache, wo man so ein bisschen mit der Herausforderung wächst. Also ich würde sagen, da bin ich schon gut eingekommen für mich.
Für die Zuhörer, die es nicht wissen, wie lange dauert die Ausbildung, Matthias?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre zum Notfallsanitäter und der Rettungssanitäter beginnt mit einem einmonatigen Schulblock, dann 2 Monate Praktikum auf der Wache, also auf dem Rettungswagen und auf der Klinik und dann nochmal eine Woche Abschluss. Also man hat 2 Ausbildungen, beziehungsweise eines, wie nennt man das, vielleicht eine Fachausbildung oder so, die aber dann auch als vollwertiger Beruf im Rettungsdienst, sage ich mal, anerkannt wird. Und der Notfallsanitäter sind halt 3 Jahre mit einem Staatsexamen, der eben der verantwortlich am Rettungswagen ist, der ist die längere Ausbildung.
Nicht schlecht. Also schon auch sehr anspruchsvoll, das Ganze.
Hinter.
Burkhard, mal kurz eine Frage. Gab es einen Einsatz, nachdem du wusstest, okay, genau das ist mein Beruf, genau deswegen mache ich das?
Eigentlich jeder Einsatz. Also ich freue mich immer, wenn ich den Leuten zur Seite stehen kann. Ich brauche jetzt nicht diesen Adrenalinkick, wie es viele gerne hätten oder sehen in Serien. Ich brauche eher die Menschlichkeit, jemanden die Hand zu halten und zu wissen, so möchte ich auch, dass meine Eltern oder meine Verwandten betreut werden. Und genau, also das sind so die Einsätze, die mir hinterbleiben. So kamen dann noch die Angehörigen, obwohl sie wissen, dass es jetzt kurz davor ist, zu Ende zu sein. Oder war es denen egal, so wie die letzten 3 Jahre? Das bleibt mir so im Kopf. Und nicht diese, sage ich mal, Großeinsätze.
Kommen wir mal zu dem Punkt Ausbildung, Fachwissen und Verantwortung. Ja, hast du jetzt gerade schon gesagt, Matthias, die Ausbildung zum Rettungssanitäter, wie die verläuft. Hast du auch den Einblick darüber, wie lange so eine Ausbildung beim Notfallsanitäter dauert?
Ja, das sind 3 Jahre. Und die sind eben gegliedert in klinischen und schulischen und eben auch rettungswachtlichen Ausbildungsblöcken. Und die läuft man quasi im Wechsel immer so ein paar Wochenblöcken durch, dass man immer wieder eine andere Station hat. Man hat in der Klinik verschiedene Stationen, man kommt in die Notaufnahme, man hat die Geriatrie und Pflegestationen mit abgedeckt und ist natürlich auf Intensivstationen, Anästhesie. Man sieht alles in der Klinik, man fährt auf dem Rettungswagen, fährt mit dem Notarzt mit. Und in der Schule ist natürlich eine Berufsschule, wo man flächendeckend von medizinischen Grundlagen über Deutsch und Englisch alles irgendwie abdeckt, was man für den Berufsalltag braucht, und man braucht viel dafür.
Kannst du unseren Zuhörern mal erklären, was sich geändert hat jetzt in den letzten Jahren in der Ausbildung?
Da kann ich schon was sagen. Also du hast ja anfangs mal gesagt, der Flugrettungsassistent, da steckt der Rettungsassistent mit drin. Das ist eine Berufsgruppe, die es jetzt so gibt schon noch, aber die kann man nicht mehr werden. Also die Ausbildung gibt es nicht mehr. Das hat sich so in den letzten Jahren, so ab 2014 gesprochen, mit dem Notfallsanitätergesetz deutlich geändert. Also da ist der Notfallsanitäter in Erscheinung getreten und der Rettungsassistent wurde quasi abgelöst. Der war vorher eine 2-jährige Ausbildung. Und man hat gesagt, man macht in diesem Bundesgesetz eine einheitliche Bundesausbildung, auf Bundesebene geregelte Ausbildung, wird durch die Länder natürlich umgesetzt, je nachdem. Aber die rechtlichen Grundlagen waren da eben ganz wichtig. Man hat ja früher, das hört man vielleicht ab und zu, dieses rechtliche Grauleben, man steht mit einem Fuß im Gefängnis. Das hatten die Kollegen, die damals Rettungsassistenten waren, sehr oft, weil die eben nur den rechtfertigenden Notstand als Arbeitsunterlage für den täglichen Beruf genutzt haben, der sich für den Artikel nicht zur beruflichen Anwendung eigentlich gedacht ist. Hat man gesagt, man bringt den Notfallsanitäter raus und der hat eben durch gesetzliche Regelungen eben auch eine Handlungsgrundlage, dass man sagt, er darf in lebensbedrohlichen Situationen im Rahmen seiner Ausbildung doch heilkundlich invasiv tätig werden, auch mit Medikamenten. Und er darf natürlich auch auf Delegationen, durch zum Beispiel einen ärztlichen Leiter, also eine Generaldelegation, tätig werden, wenn es jetzt nicht lebensbedrohlich ist, habe zum Beispiel Analgesie, Schmerzen zum Beispiel, auch ohne Notarzt, weil das war ja auch früher so ein ganz großer Punkt, wir stehen daneben und wir wissen, was wir tun und mitnehmen Medikamente dabei, aber wir dürfen sie nicht geben, weil sie unter dem BTMG liegen. Das hat sich eben auch geändert. Wir sind zum Beispiel ins BTMG aufgenommen worden als Berufsgruppe, dass wir eben in bestimmten Fällen unter ärztlicher Weisung quasi auch BTMs geben dürfen. Und da hat sich dann eben auch die Ausbildung daran verändert, dass man sagt, der Notfallsanitäter darf jetzt mehr. Das heißt, er muss auch mehr können. Somit ist auch die Ausbildung auf 3 Jahre gewachsen. Und man hat natürlich auch einen extremen Anspruch an die Auszubildenden, weil sie müssen natürlich die Grundlagen wissen, sowohl pharmakologisch als auch vom menschlichen Körper. Man muss aber auch solche Sachen wie Einsatztaktik und psychosoziale Sachen wissen. Und man muss sich natürlich auch sehr gut mit dem rechtlichen Rahmen ausgeben. Wir haben natürlich klar aufgestellte Grenzen und die müssen natürlich dann in vielleicht extremen Situationen auch abschätzen können. Und das ist ein großer Punkt in der Ausbildung.
Also auf jeden Fall, eins muss man wirklich erwähnen bei dem Ganzen, das Wissen, was ihr haben müsst. Und das ist ja wirklich von der Haarspitze bis zum kleinsten Zeh und dann über den Nagel noch hinaus. Das ist schon wirklich viel interessant, auch wieder, dass da auch viel Bürokratie in Anführungsstrichen drinsteckt mit den rechtlichen Aspekten, dass man nicht einfach so dem Patienten helfen kann, wie man das so gerne hätte. Aber ja, das kennen wir ja. Gehen wir mal so ein bisschen in den Alltag. Wie sieht denn so ein klassischer Einsatz aus und ab wann wird es denn kritisch?
Den klassischen Einsatz so gibt es nicht wirklich, weil jeder Einsatz ist anders. Und ich würde sagen, wichtig ist immer, dass man ein gutes Team ist und sich blind vertraut. Ich glaube, so den klassischen Einsatz hatte ich jetzt wirklich nicht so, außer dieser Rückenschmerz seit 3 Wochen, nachts um 3. Aber auch das kann ich verstehen, weil man denkt, nachts um 3 kommt man halt schneller ran. Ich weiß, wie schwer es ist, Facharzttermine zu kriegen. Bin ja selbst in einer Klinik tätig und da habe ich dann schon ein bisschen Mitgefühl, muss ich zugeben. Also ich bin dann nicht die genervt ist, dass man anruft, sondern eher, oh Mann, wie kann man denen jetzt helfen?
Auf jeden Fall toll, dass du dann nicht genervt bist. Ich glaube, da gibt es Kollegen, die würden das anders sehen. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass jeder Fall im Endeffekt individuell für sich ist und dass es keinen so einen klassischen Einsatz gibt. Jetzt gibt es aber auch Fälle, wo man sagt, die frustrieren einen, die sind nervig. Matthias, was gibt's denn da für Fälle, wo du sagst, danach bin ich total gefrustert?
Da gibt es ganz, ganz viele. Das ist ein ganz großes Problem von dem System Rettungsdienst oder auch System Gesundheitssystem in Deutschland, dass wir viele Leute haben oder Menschen, die halt mit ihren Bedürfnissen und Problemen immer wieder aufschreiben. Und das kann jetzt vom klassischen alkoholabhängig oder suchtkranken Menschen sein. Das kann auch der mit der chronischen Erkrankung, Stichwort Rückenschmerzen, solche Sachen. kann das eben sein. Also da gibt es viele, viele Probleme. Ich kann jetzt aus meiner eigenen persönlichen Statistik sprechen. Von den Einsätzen, die ich fahre, sind 70% keine Transporte ins Krankenhaus. Und das ist schon so eine Nummer dafür, dass man mir meine überlegt, in meiner Berufsausbildung habe ich gelernt, wir machen unser XABCDE-Schema durch, geben 2 Medikamente, rufen einen Notarzt nach und fahren so schnell wie möglich ins Krankenhaus. So sieht der Arbeitsalltag nicht aus. Aber so sind wir ausgebildet worden. Und das kommt natürlich dann schon zu einer Frustration beim einen oder anderen. Oder wenn Kolleginnen und Kollegen, dass sie sagen, das habe ich so nicht gelernt. Und dann ist auch verständlich, dass man sagt, okay, man ist eben genervt. Wenn gerade nachts, ist natürlich besonders nochmal emotional der Stress, wenn man müde ist. Aber das gibt es auch untertags, was man sagt. Man kennt auch Patienten, die schon mehrfach auffällig geboren sind oder wo man schon mehrfach mit denselben Problemen sind oder auch immer wieder mit anderen Problemen. Man merkt, die Kompetenz zur eigenen Problemlösung, Strategien zu schaffen oder so, das ist einfach nicht gegeben. Und da ist man dann schon irgendwann frustriert, dass man sagt, man kennt den Patienten schon beim Vornamen, man kennt seine Krankengeschichte, man weiß, man hat ihn gestern erst ins Krankenhaus gefahren, jetzt sitzt er wieder da und hat dasselbe oder was anderes und das frustriert dann schon. Und man sagt ja eben auch, wir sind auf die Tracer-Diagnosen, sag ich mal, trainiert, wir haben umfassendes Wissen, aber das Wissen können wir so gesehen nicht anbringen, beziehungsweise wir wissen, was der Patient hat, aber wissen nicht, wie dem wirklich helfen können, dass er auch glücklich ist. Er ruft ja auch nicht zum Spaß an, muss man ja auch mal sagen. Der ist ja auch todunglücklich, ruft uns ja auch deswegen, das muss man natürlich auch sehen. Also das sind natürlich dann zwei Seiten, die gefrustet sind, sowohl Patient als auch der Rettungsdienst.
Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr bewusst falsch alarmiert worden seid?
Das kommt regelmäßig vor, würde ich sagen. Also es ist mal unterschwelliger, mal auch offensichtlich. Aber wie gesagt, mit den 70% sollte das eigentlich schon auch ganz gut gesagt sein. Man hört das ja auch immer wieder raus, dass Leute sagen, na, mit ihnen kommen wir schneller dran. Also die Intention war dann wirklich klar, warum sie uns gerufen haben. Sie wollen einfach schneller dran kommen. Und das würde ich dann auch schon als Falschalarmierungen sehen. Also einfach den Hintergedanken nicht, ich habe jetzt einen lebensbedrohlichen Notfall, deswegen rufe ich die 112, sondern ich habe jetzt ein medizinisches Problem, das gehört vielleicht auch behandelt oder untersucht. Meine Lösungsstrategie dahingehend ist, ich rufe jetzt einen Rettungswagen, dann komme ich schnell in der Notaufnahme dran, kriegt man einen MRT-Termin, das ist halt die Wunschvorstellung. Ich muss jetzt nicht auf Dr. Lip 10 Seiten durchscrollen, bis ich meinen Arzt hinfinde, überweise Bescheid. Diese Höhen merkt man schon, dass sie mit uns versuchen zu übergehen. Das auf Dach unwissen, weil das ist natürlich nicht so. Man kriegt keinen MRT-Termin, darüber fahren wir wegen Rückenschmerzen. Aber das wird immer wieder versucht.
Definitiv. Also wir können das gleich mal den Zuhörern ausreden, die jetzt schon das Telefon in der Hand haben und die 112 berufen wollen. MRTs in der Klinik am Wochenende, am Abend, in der Nacht werden nur notfallmäßig gemacht und da müssen wirklich starke Notfälle vorliegen, damit dann die Person, die das MRT betreut, die MTRA oder MTR, dazu gerufen wird und dann auch der Radiologe die Befundung macht. Das wird jetzt nicht einfach so aus Lux und Dollerei angeschaltet. Das sind ja auch sehr, sehr viele Kosten, die da entstehen. Burge, jetzt hast du vorher gesagt, oder hast das sehr schön einfühlsam erklärt, dass du dann auch nicht sauer bist auf den Patienten, wenn er dich kontaktiert oder wenn er kontaktiert die 112 oder den Rettungsdienst, dass du dann auch nicht irgendwie böse wirst, wenn das wegen Rückenschmerzen ist. Wie nah darf man denn Patientinnen oder Patienten an sich ranlassen und wann wird es denn auch für euch mental und real gefährlich?
Also es gibt ja verschiedene Arten von Charakteren, würde ich mal sagen, im Rettungsdienst. Ich bin eher der zu einfühlsame, der immer mitfühlt und empathisch ist. Und dann gibt es natürlich die abgestumpfteren, die natürlich dann nur noch genervt sind oder abweisen. Es gibt ehrlich gesagt auch Leute, die neutral sind und das direkt ihren Job machen und gut ist. Aber mich lässt es schon immer sehr nah ran, vor allem wenn ich so über die alleinstehenden Omis und Opis denke, weil ja, das belastet mich schon. Und dann bin ich mal froh, wenn ich mit denen reden kann und wenn sie jemanden haben, dem sie ihre Lebensgeschichte kurz erzählen können, weil sie wirklich niemanden haben. Aber dafür mache ich es ja auch nicht Vollzeit. Also ich glaube, wenn ich Vollzeit in dem Job wieder drin wäre, das war ich jetzt 3 Jahre lang vor den Kindern, dann wäre ich auch anders gefrustet. So habe ich das Gefühl, ich kann den Menschen helfen außerhalb von der Klinik. Und ja, da hilft eigentlich vor allem Reden. Reden mit Kollegen, reden mit alten Kollegen, reden mit meinem Mann, der dann nur sagt, ja, du hast ein gutes Herz. Und das ist dann auch mal gut zu hören und zu wissen.
Ich glaube, dass es der Mix einfach ausmacht, schon auch so ein gewisses Einfühlungsvermögen da zu haben, aber auch auf der anderen Seite schon mal ganz radikal, so wie es Matthias ja vorher auch schon gesagt hat, wenn man den Patienten mittlerweile von der Akte schon komplett kennt und im Endeffekt das Treppenhaus wahrscheinlich schon blind hochgeht und weiß schon, dass die Katze im ersten Stock miaut und im zweiten Stock der Hund bellt, dann ist es natürlich schon so, dass mal ein lauerer Ton vielleicht, wenn es jetzt nichts Wichtiges ist, schon auch mal angebracht sein darf. Matthias, was sind denn so No-Gos im Verhalten von Passanten am Einsatzort?
Ja, da glaube ich, kommt ganz gut die Gaffer-Thematik, die es immer mehr gibt, auf den Punkt. Also es gibt immer wieder Leute, die schauen natürlich, wenn man irgendwo vorbeiguckt und da steht ein Rettungswagen, da liegt jemand verschadet, schaut man natürlich immer hin. Aber dieses aktiv sich dann dahinstellen und auch noch wieder näher kommen und was ist denn da? Und dann fragt dann die Leute, können wir ihnen helfen? Und wenn immer so, nee. Und dann beschämt weg. Das ist halt schon immer, finde ich, unangenehm für die Leute, die da vielleicht auf der Straße dienen oder sowas. Das möchte ich jetzt für mich persönlich nicht. Deswegen spreche ich die Leute auch immer wieder aktiv an. Was sich oft mal bewährt, ist, die Leute einzubinden. Wenn die eine Infusionsflasche halten sollen, dann sind die auch ganz schnell weg. Das sind eigentlich ganz gute Strategien. Ne? Was man noch so hat, ist gerade auf dem Weg zum Einsatz den Autofahrer, der manchmal ein bisschen überfordert reagiert. Natürlich im Stadtverkehr auch mit vielen, sag ich mal, Begrenzungen und anderen Autos natürlich auch nicht so einfach. Aber da gibt es schon, sag ich mal, manchmal Situationen, wo man sagt, da könnte man sich auch anders anstellen. Man müsste jetzt nicht auf die freie Spur rausziehen. Und gerade jetzt auch an Wochenenden, wenn wir wieder im Werksviertel unterwegs sind oder sowas, kann schon mal sein, dass dann der eine oder andere, der ein bisschen Alkohol betankt hat, uns oft zu nahe kommt und man dann auch mal die Grenzen abstecken muss. Das ist ja auch nicht großartig, was passiert ist, für mich zumindest. Aber da ist dann schon immer die Gefahr, dass dann auch Passanten einem gefährlich oder zumindest zu nahe kommen, dass man sagt, man kann nicht mehr arbeiten.
Für unsere Zuhörer, die das Werksviertel nicht kennen in München, das ist ungefähr, weil das, glaube ich, kennt dann jeder in Deutschland, die kleine Reeperbahn von München mittlerweile. Früher war es mal der Kunstpark Ost, mittlerweile heißt es Werksviertel. Es sind auch deutlich weniger Clubs dort als früher, aber es ist praktisch so ein sehr beliebtes Ausgehviertel oder so ein Areal in München. Burkhard, was denkst du dir denn, wenn Menschen sagen, Rettung wird ja eh überbewertet?
Ja, wie Matthias schon gesagt hat, wenn es wirklich 70% der Fälle, die er fährt, da wird es wirklich, ist keine Rettung. Aber ich denke mir halt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Oder wer das sagt, sollte aufpassen, weil genau diese Personen brauchen wirklich einen Rettungsdienst und sind dann wahrscheinlich auch heilfroh, wenn wir da sind und nicht gerade beschäftigt sind, nachts um 3 wegen Bauchschmerzen seit 3 Wochen. Also ich glaube, jeder, der mal einen Notfall hatte, kann das bestätigen. Rettungsdienst oder Notfallrettung ist absolut nicht überbewertet.
Das ist auf jeden Fall schön und man merkt schon, die Bucke, dass so die sanftere in der Angelegenheit. Deswegen komme ich jetzt auch mal zu einem sanften Thema zu dir, Matthias. Wie erlebst du denn diese Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Polizei, Klinik? Klappt's oder kracht's öfters mal?
Das kann alles passieren. Ich möchte jetzt da keine, sag ich mal.
Er bricht's aus.
Nee, also an sich arbeiten wir mit ganz vielen Fachdiensten zusammen, ob das jetzt Polizei, Feuerwehr ist. Es gibt auch manchmal ein Jugendamt kooperiert beim Gesundheitsamt oder sowas. Also es ist divers mit Leuten, die mit zusammenkommen. Auch ein Sicherheitsdienst ist zum Beispiel am Werkstätte, ist auch oft jemand, mit dem wir gut zusammenarbeiten. Dahingehend finde ich die Zusammenarbeit meistens positiv, gerade so ist, wenn man sich im Blaulichtsektor zusammentrifft, wenn es eine Feuerwehr oder Landes- oder auch Bundespolizei miteinander arbeitet. Das ist schon immer ein gutes Miteinander, weil wir auch meistens Kollegen untereinander sind. Also viele Kollegen, die bei mir auf dem Fahrersitz sitzen, sind auch manchmal Polizisten und Berufsfeuerwehrmänner, die halt Teilzeit im Rettungsdienst aushelfen. Und andersrum gibt es natürlich bei den anderen Kollegen auch immer Leute mit Rettungsdiensterfahrungen, ja, gerade auch Berufsfeuerwehrler sind alle Rettungssanitäter. Also man kennt sich auch mit der Zeit, wenn man das lange macht. Also finde ich die Zusammenarbeit ziemlich gut. In den Kliniken ist es so, dass wir natürlich in München extrem viele Kliniken haben. Da gibt es natürlich gute und schlechte Tage beim Personal. Das haben wir natürlich auch. Was natürlich ein großes Ding ist, jetzt gerade in München, dass sich ja Kliniken erstens spezialisieren, wie es ja auch gewollt ist nach der Krankenhausreform. Aber es auch dazu kommt, dass man eine große Auswahl hat an Dingen. Und das möchte man jetzt als positiv bewerten, ist es aber für den Rettungswagen nicht. Da muss man kurz ausholen. Eine Klinik, es gibt so ein System, wo alle Kliniken gelistet sind mit allen Diagnosen, die sie quasi behandeln können. Und wir melden unsere Patienten mit einer Verdachtsdiagnose verpackt in der Nummer an. Und der Disponent in der Leitstelle von der Berufsfeuerwehr hat quasi dieses Programm offen und sieht, welche Klinik uns jetzt mit diesem Patienten und der Diagnose aufnehmen kann. Und die Kliniken können aber auch sagen, wir melden uns ab für ein paar Stunden, den ganzen Tag. Müssen das in manchen Fällen begründen, manchmal auch nicht. Meistens ist es dann eben so ein Dominostein. Da melden sich zwei Kliniken ab, dann kriegen die anderen zwei Kliniken mehr Patienten, die melden sich dann auch ab. Letztlich ist dann eine Klinik frei, wo dann alle Rettungswagen aus München mit einer Lungenentzündung zum Beispiel hinfahren. Dann stehen da 6 RTWs auf dem Hof. Die Pflege kostet natürlich im Strahl, weil die müssen natürlich jeden Patienten auch irgendwie aufnehmen, versorgen. Und dann ist die Stimmung natürlich im Keller. Und das ist so ein bisschen oft das Problem, dass du dann quer durch die Stadt fahren. Also wenn wir jetzt einen Fall in Trudeweng zum Beispiel haben und müssen dann nach Saardern fahren, das ist je nach Verkehr auch eine Blaulicht 45 Minuten Fahrzeit. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Faktor. Und da finde ich, ist, wenn man in der Zurex-U-Kracht im System, ist es diese Schnittstelle zur Klinik und jetzt nicht gerade, weil das Personal doof ist oder es zwischenmenschlich ist oder so, sondern das ist einfach das System, dass wir sagen, wir können, Kliniken dürfen sich bei Rettungswagen abmelden und tun das so inflationär, wie sie es machen. Dass, wenn man sie abmeldet, weil das CT kaputt ist, vollkommen in Ordnung. Wenn es kein Pflegepersonal gibt, vollkommen in Ordnung. Aber also das Gefühl entsteht, dass wenn sie quasi sagen, okay, jetzt werden es so ein bisschen zu viel oder es wird jetzt ein bisschen näher oder wird das schon recht oft gemacht und dann entsteht dann eben, dass das dann einzelne Kliniken abkriegen, die sich dann aus politisch oder wirtschaftlichen Gründen nicht abmelden dürfen, weil der Oberarzt das gesagt hat oder der Geschäftsführer, dann ist das da auch kein gutes Ding für die Leute, die da arbeiten und dann kriegen diese Krankenhäuser auf einen schlechten Ruf, weil sagen, da sind die immer schlecht drauf, sind sie aber, weil sie halt einfach überarbeitet sind.
Also auf jeden Fall nachvollziehbar ist es auch so, um das mal ein bisschen aufzuklären für die Zuhörer. Kliniken haben ja so einen gewissen Notfalldienst, also eine Notaufnahme, da ist und dann Internist, Chirurg, Gynäkologe und so weiter. Dann gibt es einen, der vielleicht noch auf Bereitschaft liegt. Und dann ist aber genau da die OP. Und dann ist der Assistent auch schon da, der aus dem Bett rausgeschmissen worden ist. Und dann sind da auch noch viele Patienten. Und dann wird halt öfters mal eine Abmeldung gemacht. Das ist dann so eine normale Abmeldung, so wie es dann Matthias gerade gesagt hat. Manche Kliniken haben einfach gar nicht so viele Fachärzte, wie sie bräuchten, vor allem im Notdienst nicht. Ja, das ist halt mal wieder so ein lauterbachisches System.
Das System ist überlastet, das ist ganz klar, es gehört überarbeitet. Es gibt auch viele Punkte, ne, wo das auch überarbeitet wird. Also ich denke, es wird auch besser in den nächsten Jahren.
Das denke ich schon auch, dass wir damit sicher eine Lösung finden werden. Ich glaube tatsächlich aber, dass es am Land noch schlimmer ist als hier bei denen, die nicht mehr, so wie du vorher gesagt hast, von Bad Aibling aus nach Bad Aibling, sondern dann reden wir dann von Bad Aibling nach Rosenheim oder nach Bad Reichenhall runter, weil dann die nächste Station ist. Und da einen Patienten, der verletzt ist und versorgt werden muss, reinzubringen, natürlich schon auch schwierig. Kommen wir mal von den Ärzten-Themen zu einem wunderschönen Thema. Partnerschaft, Privatleben im Rettungstakt, haben wir es benannt. Wie funktioniert denn so eine Beziehung, wenn Stress eigentlich ein Dauerzustand ist? Bucke, du hast ja erzählt, bist jetzt ja schon ein bisschen zurückgegangen vom Rettungsdienst, bist aber immer noch aktiv. Matthias steht eigentlich unter Dauerblaulicht. Wie funktioniert das? Wie managt ihr das?
Eigentlich, ich würde sagen, ganz gut. Wir haben uns ja damals im Rettungsdienst kennengelernt. Ich war gerade frisch Rettungssanitäterin und er noch in seinem freiwilligen sozialen Jahr. Und genau, dann haben wir halt als Team sehr gut zusammengearbeitet, sodass auch andere Leute vom Rettungsdienst gesagt haben, wir sind ein super Team. Und das hat uns dann zu denken gegeben, weil man fährt ja eigentlich doch sehr gut zusammen. Und dann könnte es ja privat ja auch klappen, wenn man sich so blind vertraut. Und das haben wir tatsächlich auch. Also dadurch, dass wir auch viele Einsätze zusammengefahren sind, als er in der Ausbildung war und er ja mein Azubi auf dem Auto war, ich ihn dann heranwachsen sehen habe und ich dann in Elternzeit gehen durfte, musste, sollte, kam auch noch Corona und ich muss sagen, ich bin froh, dass er mit mir über alles geredet hat und dass wir immer zusammen ein Team waren, sowohl jetzt auch mit den zwei Kindern. Wir wechseln uns ab mit dem Abholen und Bringen. Der ist mir eine große Unterstützung. Und es hieß immer, nee, das geht nicht, dass beide Vollzeit arbeiten, weil es nicht machbar ist. Aber wenn man ein gutes Team ist, schafft man auch zwei Kinder in München.
Matthias, wird abends noch daheim oder bei euch ist das ja eher ein Dauer wahrscheinlich, Tages-Nacht-Leben, so ein fließender Übergang. Wird da noch über die Arbeit gesprochen oder ist es eher so, dass ihr beide vereinbart habt, nee, so wenig wie möglich?
Nee, es ist schon immer im Austausch. Ich bin immer interessiert, was bei ihr in der Klinik so abgeht. Und andersrum will sie natürlich auch mal wissen, was ich für Einsätze habe. Schneid nur so unter einer kleinen Einsatzdemenz. Also meistens, wenn ich aus der Arbeit ausgehe, weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich den Tag angefangen habe. Das ist dann immer ein bisschen ernüchternd für sie. Ja, manchmal gibt es schon Einsätze, von denen man erzählen kann oder auch erzählen will, weil die irgendwie super toll waren oder super schön waren, die man dann einfach loswerden möchte oder drüber reden müsste. Wo man sich aufregen möchte, kann ja auch mal passieren. Das ist eine Situation, wo man sich über jemanden oder über etwas aufregen muss, dann mache ich das am besten zu Hause. Weil ich weiß, dafür ich gehöre und sie weiß natürlich auch, was ich arbeite. Das weiß ich nicht, wie es bei anderen ist. Wo nur einer im Blaulichtsektor arbeitet und andere nicht, kann ich mir vorstellen, dass da manchmal das Verständnis fehlt. Das sieht man aber auch. Viele Kolleginnen und Kollegen sind tatsächlich liiert, die ich so kenne, aus dem Rettungsdienst. Also das ist eine Partnerbörse, muss man sagen. Also die meisten sind mit einem Feuerwehrler, Rettungsdienstler oder Polizisten irgendwie zusammen, auch meistens langfristig.
Aber jetzt mal so eine Frage aus der Reihe raus. Matthias, wie oft denkst du dir, wenn Booker dir von der Klinik erzählt, Gott sei Dank bin ich da draußen?
Immer. Also ich sage immer, ich finde das nicht, weil das eine Aussage ist, die man zu mir immer sagt, oh, dein Job, der könnte ich nicht so viel Blut und Zeug. Denn ich sage das immer auch gern zu allen anderen Leuten, die im Büro sitzen. Das könnte ich nicht. Das wäre mir der Arbeitsalltag einfach nichts für mich. Also ich bin froh, wenn ich in die Arbeit gehe und ich weiß nicht, was kommt. Das kann schön werden, das kann schrecklich werden, das kann eine Mischung dazwischen sein. In aller Rede der Fälle, wie die Buck schon gesagt hat, hat man dann gute Kollegin, einen guten Kollegen mit dabei oder vielleicht auch zwei sogar. Und mit denen macht man sich einfach einen witzigen Tag. Unabhängig davon, was da passiert. Man arbeitet zusammen, man hat auch zusammen Spaß und redet über Dinge und das verbindet dann auch. Und so gesehen bin ich froh über mein Arbeitsumfeld und könnte sagen, wir sind ins Büro, zieht es mich jetzt erstmal nicht.
Das ist sehr gut. Ich dauere, Matthias, bei dir spürt man raus, das Leben da draußen im Blaulicht, Gewitter, das ist genau deins. Bucket ist also, glaube ich, so ein bisschen neidisch, dass sie da jetzt noch mehr in der Klinik drin ist. Jetzt nimmt uns mal mit. Bucket hat vorher erzählt, dass jeder Einsatz eigentlich individuell abläuft. Trotzdem ist es ja so ein bisschen Schritt für Schritt. Und wir bei Zwischen die Sieht und Vision wollen ja auch so ein bisschen den Hintergrund rausstellen. Was läuft denn da eigentlich ab? Also wirklich von dem Anruf des Patienten bis zu dem Eintreffen von euch.
Ja, ich finde das auch richtig von dir formuliert. Man muss anfangen beim Anruf. Also die Rettungskette beginnt ja nicht im Rettungswagen mit dem Pizza, sondern sie beginnt viel, viel früher. Der Patient oder der Anruferin, Anruferin ruft ja die 112 an in der Regel, landet dann hier in München. So ist es in der Berufsfeuerwehr München, in der integrierten Leitstelle, bei einem sogenannten Call-Taker, jemand, der ans Telefon geht, der strukturiert den Notruf abträgt, so ein bisschen filtert, ne, ist es ein Feuerwehreinsatz, weil der ruft ja auch Leute an, die wegen irgendwelchen nicht-medizinischen Problemen sind, filtert eben, ist es medizinisch, ist es Feuerwehr, ist es vielleicht auch anderweitig. Wenn es da medizinisch ist, wird natürlich dann so eine Ich-Verlass-Diagnose abgefragt, aber es wird geguckt, in welche Richtung geht's, ist es ein Herz-Kreislauf, ist es ein Atmungsproblem, ist es irgendwas anderes. Und gleichzeitig und vorrangig wird erst auch beguckt, wie schlimm ist es. Also ist es eine Reanimation, dann würde er zum Beispiel auch schon eine Reanimationsmaßnahme übers Telefon anreiten, mit Metronom und allen und auch vielleicht sagt der nächste Defibrillator, befindet sich da. In diesem Fall, wenn wir da kurz drin bleiben, würde er dann einen Rettungswagen, Notarzt und ein Feuerwehrauto, also sogenanntes HLF, ein Hilfeleistungsfahrzeug, dazu alarmieren und zeitgleich die mobile Retter, das ist so eine App, wo sich medizinisches Fachpersonal quasi die App runterladen kann und sich da registriert. Und dann in solchen Fällen, wenn sie in der Nähe sind, alarmiert werden. Also es werden dann mehrere Leute alarmiert auf diese vermeintliche bewusstlos- oder reanimationspflichtige Person und zeitgleich wird übers Telefon schon die Ersthelfermaßnahmen angeleitet. Ne? Und jetzt einem nicht so kritischen Notfall wird natürlich dann schon geguckt, ne? Muss du fett wie Druckverband oder solche Sachen, kann der Disponent schon angeben, aber in aller Regel fragt er dann kurz ab, Adresse, was steht für ein Name an Klingelschild, ist auch mal ganz, ganz wichtig. Wie findet man den Patienten? Im Idealfall wird auch ein Einweiser runter auf die Straße gestellt, weil es ist in vielen Fällen gar nicht so einfach, gerade wenn es um Firmengebäude oder so geht, jemanden zu finden. Deswegen ist es immer gut, wenn jemand an der Straße steht, das sagt doch meistens der Disponent. Und wenn das nicht möglich ist, zumindest sicher gehen, dass das der Name am Klingelschild auch steht. Das ist ein ganz häufiger Fehler oder ein Ding, was man vergisst, dass man da gar nicht gemeldet ist oder da ein anderer Name steht. Ich weiß nicht, wie das manchmal passiert. Aber da stehen wir recht häufig. Das ist ganz wichtig. Genau. Und dann schickt uns der Disponent, dem das dann weitergegeben wurde, dass den Einsatz, der guckt natürlich, welches Rettungsmittel ist am nächsten, schickt das dann dem Rettungswagen über die Pizza, in den Funkmeldeempfänger, da steht schon eine erste Einsatzmeldung drauf und dann haben wir in unserem Navi vorne auch nochmal eine Einsatzmeldung drin, wo dann nochmal genau das Stichwort, ne, Herz-Kreislauf oder Atmung oder irgendwas anderes drin steht, die Adresse und dann im Bemerkungsfeld noch kurz an der Klingel steht Müller, Meier, Huberhoff oder so. Und vielleicht, wenn er noch irgendwelche Zusatzinformationen herausgefunden hat, wie Herzinfarkt vor 10 Jahren oder so, schreibt er das noch mit rein. Und dann mit dem Wissen, meistens, dass es eher wenig müssen, meistens steht da nur Herz-Kreislauf bei Müller. Dann fahren wir dahin, treffen dann da den Patienten an, klingeln dann hoffentlich an der richtigen Klingel, finden den Patienten dann schnell und dann fangen wir an mit unserer Untersuchung. Die ist in aller Regel auch strukturiert. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. X-ABCDE-Schema ist das, was wir in der Ausbildung gekriegt haben. Also das ist an sich eine Struktur, die quasi die Untersuchung auf das Schlimmste chronologisch beginnt. Also X steht zum Beispiel für kritische Blutungen, A der Atemweg, B die Atmung, also wir treat first, what kills first, dass wir uns quasi strukturiert das anschauen, was hat der Patient für Probleme. Wir haben natürlich ganz, ganz viele andere Schematras, also unser Berufsleben besteht aus Zahlen und Buchstabenpuzzeln. Samplers, OPQST, also es ist alles, was wir so an runterrattern und dann hoffentlich relativ schnell eine Verdachtsdiagnose stellen können. Und wenn wir dann einen Patienten mit zum Beispiel Tracer-Diagnose, Schreibanfall, Herzinfarkt und sowas sind, haben wir dann natürlich unsere Vorgaben, nach denen wir dann meistens leitliniengerecht das Ganze abarbeiten. Wir melden die Zeit gleich in der Klinik an. Wir kümmern uns oft darum, dass der Patient, in der Stadt ist es oft so, die wohnen im 3. oder 4. Stock ohne Aufzug. Es ist dann meistens die Aufgabe von den Rettungssanitätern auf dem Auto, sich zu überlegen, wie kommen wir denn da runter, wenn der Notfallsanitäter so ein bisschen die Untersuchung und Diagnostik, aber auch die Behandlung, falls notwendig ist, anstrebt. In manchen Fällen, wenn es eben notwendig ist oder vorgegeben ist, wird dann der Notarzt dazu alarmiert, wenn er nicht vorher schon dabei war, der uns dann quasi auch nochmal unterstützt in fachlichen Fragestellungen. Aber im Idealfall sind wir dann schon soweit, dass der Patient auch transportfähig ist und wir die richtige Klinik und hoffentlich auch die nächstgelegene Klinik anfahren können. Das ist so der Standardeinsatz, wenn wir quasi den Patienten transportieren.
Wow, Matthias, du hast jetzt da wirklich einen Einblick gegeben, der faszinierend ist. Manche, die mitgeschrieben haben oder aufgepasst haben, können jetzt sogar schon wahrscheinlich ein, zwei Fragen in der Prüfung beantworten. Okay. Was ist denn der häufigste Satz, den ihr hört und innerlich nur mit dem Kopf schüttelt?
Ich glaube, wenn man Nachtschicht hat, klingelt und dann wird gefragt, wer ist da? Ja, der Pizzabote nachts um drei wird es nicht sein.
Der gerufen worden ist.
Genau.
So, auf jeden Fall.
Also da schüttle ich oft den Kopf und muss dann ein bisschen schmunzeln. Weil ich mir denke, ihr habt ja angerufen, ihr wisst, dass wir in 10 Minuten da sind. Und dann wird gefragt, wer ist denn da?
Okay, das ist, haut mich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen um. Aber ja, okay. Gibt anscheinend nichts mehr, was es nicht.
Ganz genau.
Okay, ich gehe gleich mal mit der nächsten Frage. Was sollte denn jeder Bürger und Bürgerin über Erste Hilfe wissen oder empfehlt ihr tatsächlich, macht einen Kurs?
Ganz genau. Also ein regelmäßiger Refresh-Kurs bietet sich ja an. Das bietet ja wirklich jede Organisation an, kostet ja kaum was. Auch werdende Mütter und werdende Väter, es gibt ja auch die Säuglingskurse und Kleinkinderkurse, die machen das ja, aber halt dann auch nur, wenn das Baby kommt oder da ist. Und die sollten es ja auch mal, es gibt ja immer wieder neue Richtlinien. Also man kann, klar macht man bei der ersten Hilfe nichts falsch, aber man muss ja auch mit der Zeit gehen und es ändert sich ja mal immer wieder was und es ist dann auch gut zu wissen.
Auf jeden Fall wäre das verdammt wichtig. Wir hatten es auch schon in der Folge mit der Notarzt-Mami. Auch mit dem Buch, das hilft zwar schon, aber es ist nochmal was anderes. Die Julia hat ja auch da in der Folge beschrieben, dass so ein Kurs wahrscheinlich für die Eltern selbst im ersten Moment nichts bringt, aber für die Hilfe bei anderen dann, weil einfach das Adrenalin und so weiter das dann auch seine Zeichen so mitbringt.
Kann ich bestätigen. Bei meinen Kindern rufe ich auch immer Matthias an.
Damit hast du mir im Endeffekt die nächste Frage auch schon genommen. Was passiert, wenn ein Mensch stirbt im RTW auf der Straße im Einsatz? Das war tatsächlich die Frage Nummer 1, die wir bekommen haben. Könnt ihr da mal kurz einen Einblick geben?
Man sagt immer, im Rettungswagen steht niemand und so ist es auch. Das hat viele Hintergründe. Das ist einmal natürlich das Rechtliche, wenn jemand stirbt, muss natürlich da, wo er stirbt, eine Leichenschau erfolgen und dann wird der Arzt, der die Leichenschau macht, sagen, es war natürlich, unwillkürlich oder unklar die Todesursache. In aller Regel wird ein Arzt sagen, es ist eine unklare Todesursache. Somit sind wir gleich im Todesursachenermittlungsverfahren drin. Das heißt, dann ist der Rettungswagen ein Tatwort im blödesten Fall und dann steht der Rettungswagen und das ist natürlich ein Unding. Zum anderen ist es auch ein Hygieneding. Wenn wir einen toten Körper im Rettungswagen haben, schreibt meistens die Hygienevorschriften vor, dass er entwest werden muss. Das heißt, der Rettungswagen wird auch nochmal außer Dienst genommen, was meistens auch immer unnötig viel Aufwand mitbringt. Deswegen wird das tunlichst vermieden, dass ein Patient im Rettungswagen verstirbt. Der verstirbt, wenn dann in der Notaufnahme oder eben zu Hause, wenn man sagt, okay, wir schauen mal, wie sind denn die Chancen und auch die Aussichten für jemanden? Und was macht denn auch noch Sinn für denjenigen, was wir machen und wie möchte er sein Leben auch weiterführen? Das ist auch in vielen Dingen eine hochethische Frage, die man dann in einem kleinen Rahmen vor Ort in einer ungewöhnlichen Situation treffen muss. Aber da hilft natürlich vor allem so Sachen wie Patientenverfügungen oder dass man eben mit seinen Partner, Partnerin eben auch drüber gesprochen hat, was und wie stellt man sich denn sein Lebensende vor und wann sieht man vor, dass das eintritt oder sagt man, man möchte alles versuchen. Das gibt es natürlich, ist auch legitim. Aber das muss natürlich jemand wissen und es muss uns auch vor Ort jemand sagen können und so 20 Seiten Patientenverfügung werden wir uns nicht durchlesen können.
Das ist auch gar nicht möglich, zeige ich euch. Nein, da gebe ich dir voll und ganz recht. Bucke, wie wichtig ist denn deine Erfahrung aus der Verwaltung? Du hast uns ja vorher schon mal so ein bisschen mit reingenommen. Du bist ja Chefarztsekretärin. Die Erfahrung aus der Verwaltung, wie bringst du die oder hilft die dir in dem ganzen Stress im Rettungseinsatz?
Ich würde schon sagen, ich bin strukturierter geworden. Muss sagen, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich bin halt ein anderer Mensch geworden, seitdem ich in der Klinik arbeite, im Büro, sage ich mal. Genau, also ich finde, es hat was gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob es positiv oder negativ ist, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wieder Vollzeit im Rettungsdienst zu sein, weil ich da herausgefunden habe, ich bin einfach eher das Organisationstalent bei uns. Dafür ist Matthias unser medizinisches Wunder, der sich in medizinischen Sachen immer auskennt, wo ihn alle um Rat fragen. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so böse drum. Ich glaube, es hat mir mehr gebracht, der Rettungssanitäter in der Klinik, meine medizinische Vorerfahrung, als meine Verwaltungserfahrung im Rettungsdienst.
Auf jeden Fall hat die Klinik damit einen riesen Gewinn gemacht, das merken wir schon. Mit der Kombination auch Matthias mit deinem Wissen, ich weiß ganz genau, was du mitmachst mit den Fragen und medizinisches Wunderwerk. So ist der Podcast übrigens dann entstanden am Ende, aufgrund der vielen Fragen. Matthias, jetzt machst du ja nebenbei noch ein Studium. Was kann ein Studium verändern, wenn wir es ernst nehmen?
Also jetzt das Studium, da hoffen wir uns recht viel, dass es viel ändert. Das ist auch mit den Dingen, die ich vorhin angesprochen habe, dass wir viele Leute im System haben, die das System eigentlich gar nicht tragen kann. Und dann ist immer die Frage, ändert man das System oder die Menschen? Die Menschen wird man nicht ändern können. Das hat viele Faktoren vom demografischen Wandel über vielleicht sogar Klimawandel über Gesundheitssystem und sowas, die diese Probleme schaffen, dass die halt irgendwann, und das letzte Auffangen ist es der Rettungsdienst, im Rettungsdienst landen oder in der Notaufnahme dann am Ende ja auch. Ist ja auch ein großer Punkt. Und das Studium, in dem ich jetzt studiere, bringt quasi viele, viele Vorzüge und auch Ideen mit, die man sagt, also könnte mir das System, so ist es auch in vielen Teilen schon angedacht, verändern. Es ist ja, es nennt sich außerklinische Akut- und Notfallversorgung. Du hast mich als angehender Community Paramedic vorgestellt. Das ist quasi das System, was wir versuchen zu adaptieren in Bayern, aber auch in anderen Teilen von Deutschland gibt es eben diese Notfallsanitäter, die alleine fahren. In manchen Ländern heißen sie Gemeindenotfallsanitäter, manchmal heißen sie Sichter. Hier in Bayern heißt es REF, also Rettungseinsatzfahrzeug. Der Notfallsanitäter selber mit dem Studium hat noch keinen deutschen Namen in dem Sinne, dass wir sagen, das ist jetzt mein Beruf nach dem Studium. Es ist, wie gesagt, ein ganz komplettes Neuland, aber es geht einfach darum, in dem Studium vor allem, dass wir weggehen von dieser Tracer-Diagnosen-Medizin hin zur Akutmedizin. Ne? Also die akuten, vielleicht chronischen medizinischen Beschwerden, aber auch sozialen Beschwerden, psychologischen Beschwerden, die ja sich aufsummieren durch Somatisierung vielleicht in einer anderen Folge dann auch nochmal medizinisch aufploppen, aber die uns halt dann immer diese sogenannten Frequent User, nennt man sie, im Rettungsdienst und in der Notaufnahme das System schwer macht. Und dahingehend ist dieses Studium und das System, was sich dahinter entwickeln möchte, schon sehr wegweisend, weil man sagt, man versucht, diese Leute aufzufangen und man versucht, sie nachhaltig aufzufangen, dass man sagt, man findet Regeln und Wege, wie man die Leute versorgen kann, ohne dass sie einen Rettungswagen brauchen, ohne dass sie eine Notaufnahme müssen. Da geht es ganz viel um Schnittstellenarbeit, aber um zu erkennen, was für eine Menschen und für eine Geschichte dahinter steht dahinter. Und das ist das Studium, das natürlich auch medizinisch auch mit Ultraschallen und allen möglichen Sachen und Pharmakologie aufwartet, wenn man sagt, natürlich muss man Patienten auch medizinisch versorgen. Man muss ihn natürlich auch, gerade wenn man ihn zu Hause lässt, noch aufwendiger untersuchen, weil er danach niemand erstmal kommt. Diagnostisch zumindest. Deswegen muss man sich da schon gut sicher sein und deswegen braucht man für den, sag ich mal, eigentlich niedrigschwelligeren Patienten dann eine höhere Ausbildung, weil das dann doch immer komplexer ist und in der Berufsausbildung auch nicht möglich ist. Und die zweite Sache mit dem Studium ist ein ganz großer Punkt im Rettungsdienst. Wir haben einen extremen Notfallsanitätermangel und der Grund dafür ist Frustration vor allem, ne? Also diese Patienten, die uns brauchen, aber wir es nicht behandeln können, weil wir es nicht gelernt haben, ist ein Frustrationsgrund. Und das ist ein Frustrationsgrund, man macht diese Ausbildung Notfallsanitäter und dann ist man an sich an der Spitze angekommen. Dann geht es nicht mehr weiter, ausbildungstechnisch. Also man kann Praxisanleiter werden. Das ist so die einzig monetäre Weiterentwicklung, die jetzt auch nicht großartig ist. Man kann Einsatzleiter Rettungsdienst werden, was ein ehrenamtlich ist. Ja, umsonst kann man dann einfach einen Schritt in die Verwaltung gehen. Man wird irgendwie Wachleiter oder Leiter Rettungsdienst. Oder man studiert Pädagogik und geht in die Schule. Oder man studiert Medizin und wird dann immer Notarzt. Aber es gibt nichts, was den Notfallsanitäter bisher weiterentwickelt hat. Und das ist ein großes Problem. Man sagt so Verweildauer 5 Jahre eines Notfallsanitäters im Rettungsdienst. Und das soll dieses Studium auch gleichzeitig noch mitlösen, dass man sagt, man gibt einem Notfallsanitäter eine Perspektive, dass er sich in seinem Job weiterentwickelt. Und der, ich meine, jetzt mal Bachelor Notfallsanitäter, Community Paramedic, wie man ihn nennen möchte, fährt ja auch weiterhin Rettungswagen, aber eben auch als alleine Notfallsanitäter im REF in Bayern, heißt es jetzt, fährt er eben auch raus und kümmert sich dann um die sozialen Low-Code-Fälle und versucht, die irgendwie unterzubringen. Und das ist dann, wenn man das macht, auch ein befriedigendes Gefühl, wenn man sagt, man geht mit dem Willen hin, und damit sind wir ja auch alle in den Job gekommen, dass wir Menschen helfen wollen. Dass Leute frustriert sind, liegt einfach daran, dass sie einfach was anderes gelernt haben und dauerhaft was anderes machen. Wenn man jetzt das lernt und man geht in die Schicht und sagt, heute helfe ich dann Leuten, wie sie ihr Tag bestreiten, und schau mal, ob ich den Facharzttermin ausmachen kann, sowas, dann ist das ein ganz anderes Ding. Ich bin in Regensburg, durfte ich schon mal mitfahren bei einem REF, und ich finde das einfach ein ganz, ganz tolles Projekt und finde toll, dass das eben jetzt flächendeckend ausprobiert wird. Und deswegen war ich auch direkt bei dem Studium mit mal.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, vor allem auch für die Zukunft, weil es, glaube ich, auch was sehr Zukunftsorientiertes ist, weil das auch dadurch mal wieder geschafft haben, in der Medizin auch eine Weiterentwicklung zu bringen, und zwar wirklich an dem, nicht nur in Gerätschaften, sondern auch am Menschen, was ich persönlich sehr wichtig finde. Wir haben abschließend, wisst ihr ja sicherlich mittlerweile, eine Abschlussfrage.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Also es gibt ganz, ganz viele schöne Momente. Aber ich finde, zusammenfassend kann man diesen Moment immer beschreiben, wenn man weiß, man hat jetzt wirklich nachhaltig helfen können und man hat vielleicht ein Leben verbessert oder eine Chance gegeben, dass es eben wieder besser wird. Da jetzt den konkreten Einsatz zu nennen, würde mir schwierig fallen, aber gerade was Geburten oder sowas betrifft, sind schon immer hochemotionale und meistens positiv emotionale Einsätze. Aber auch Reanimationen, gerade wenn es um jüngere Leute geht, die man dann auch wieder gut, zumindest im ersten Zeichen mit vermutlich guten neurologischen Outcome im Schockraum abgegeben hat, was natürlich perspektivisch immer schwer zu sagen ist, aber man mit einem guten Gefühl rausgeht, ist schon immer so ein Tag, wo man weiß, warum man diese Ausbildung gemacht hat und warum man heute morgen zur Arbeit gegangen ist. Das sind dann schon die Tage, wo schon wirklich die Schmetterlinge im Bauch fliegen.
Das ist auf jeden Fall schön zu hören.
Ich habe tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt ein sehr schöner Moment. Ich finde jeden Moment, wo man Menschen helfen kann, schön.
Da kommen wieder die Samt der Affen, Bucket raus.
Ich war früher anders. Die Kinder haben mich weich gemacht. Aber wirklich, es ist schön, auch den Zusammenhalt im Rettungsdienst. Das muss ich zugeben. Ich kenne die Leute ja schon seit 9 Jahren und bin dann auf der Wache wieder und habe die jahrelang nicht gesehen. Es ist, als hätte man sich gestern erst getroffen und wäre gefahren, weil man so einfach in einem Team ist und zusammengewachsen ist. Die waren auch auf unserer Hochzeit, auf unserer Babyparty. Also man ist eigentlich fast Familie.
Das hört man ja immer wieder, dass so dieser Bereich Rettungsdienst und Polizeifeuerwehr wird ja auch immer gerne in einem Klang gebracht, tatsächlich eine große Familie auch ist. Es gibt ja Gott sei Dank, in München ist das mittlerweile ja auch so, dass es, glaube ich, Silvester sogar eine eigene Party gibt für Rettungskräfte. Das Problem ist nur, wenn die daher auch im Dienst sind. Ihr zwei, danke euch für eure Offenheit, für eure Geschichten und vor allem für das, was ihr täglich leistet. Für eure Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wenn andere sich auf euch verlassen müssen. Für euren Mut, Entscheidungen zu treffen, wenn andere zögern würden. Und für eure Menschlichkeit, gerade dann, wenn es schnell gehen muss. Ihr habt uns heute mitgenommen in eine Welt, die viele nur aus Serien oder Schlagzeilen kennen. Ihr habt uns spürbar gemacht, was es bedeutet, im Rettungsdienst zu arbeiten. Nicht nur körperlich, sondern auch emotional, strukturell, partnerschaftlich. Wie viel Organisationen, Ausbildungen und stressresistent dahinter steckt, aber auch wie viel Herz, Haltung und Hingabe. was wir aus diesem Gespräch mitnehmen, vielleicht, dass Rettung nicht bei der Ankunft endet und dass es ein Unterschied ist, ob man einfach Hilfe ruft oder versteht, was hinter dieser Hilfe steckt. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute da wart.
Danke für die Einladung.
Vielen, vielen Dank. Hat uns auch sehr Spaß gemacht. War sehr spannend.
Das freut uns. Und an alle die Zuhörer, die hier ein paar Dinge, die hängen bleiben dürfen, also hören wollen. Rettung beginnt nicht erst im Rettungswagen. Manchmal hilft es, vor Ort Ruhe zu bewahren, erste Hilfe zu leisten oder einfach den Weg freizuhalten. Respekt ist keine Extraleistung. Wer anruft, darf Hilfe erwarten, aber auch zurückgeben. Mit Geduld, Vertrauen und einem Danke. Verantwortung teilen heißt mitdenken. Wer weiß, wie der Rettungsdienst funktioniert, kann im Notfall schnell und besser reagieren, ob am Telefon, im Verkehr oder als Begleitperson. Für mich war das heute keine typische Podcast-Aufnahme, sondern ein echtes Stück gelegte Visite. Nah dran, ehrlich, bewegend. Und genau das brauchen wir. Nicht nur im Rettungswesen, sondern im gesamten Gesundheitssystem. Mehr zuhören, mehr Verständnis, mehr Miteinander. Danke euch beiden nochmal für euren Einsatz da draußen und für eure Stimmen hier drin. Mögen Sie viel erreichen und etwas verändern. Vielen Dank.
Das war Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision, Medizin in Gespräch.